Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.
Ganz herzlich begrüße ich Sie zu einem Sondertag. Diesmal schauen wir auf den Heiligen Kalender dieser Woche, auf den 17. September. Und da begegnen wir einer der faszinierendsten Frauen des Mittelalters, Hildegard von Bingen. Als Mystikerin, Naturforscherin und Heilerin hat sie vor fast 900 Jahren eine Gesundheitslehre entwickelt, die bis heute verblüfft und inspiriert. In dieser Folge tauchen wir unter anderem ein in ihre 6 Regeln für ein gutes Leben. Es sind zeitlos gültige Weisheiten, die uns in einer hektischen Welt zu mehr Balance, Gesundheit und innerer Ruhe führen können. Zu diesem bereichernden und spannenden Thema begrüße ich eine Frau, die sich seit 25 Jahren mit der Lehre der heiligen Hildegard befasst. Brigitte Bregenz aus Vorarlberg hat eine Reihe von erfolgreichen Büchern zu diesem Thema geschrieben. Zuletzt erschien ihr Bestseller »Einfach gesund«, das Hildegard von Bingen Gesundheitsbuch im Tirolier Verlag in einer überarbeiteten Auflage. Brigitte Bregenzer hat zudem im Jahr 2008 die Hildegard-Akademie in Dornbirn gegründet. Sie hält zudem Vorträge und Seminare im gesamten deutschen Sprachraum. Frau Bregenzer hat sich in dieser Woche Zeit genommen für den Sondertag und ich durfte mit ihr dieses Gespräch führen. Frau Bregenzer, Hildegard ist, wie man so sagt, für uns eigentlich tiefstes Mittelalter. Warum versteht genau sie so viel von der Gesundheit für Körper und Geist?
Ja, ich denke, wir haben auch eigenartige Vorstellungen vom Mittelalter. Also wir meinen immer, alles war so dunkel und trist. Das kommt aus den Büchern, das kommt aus den Filmen. Vielleicht war es gar nicht so trist, zumindest nicht überall. Und Hildegard war durchaus offen in ihren Haltungen, Einstellungen. Sie war für die damalige Zeit sehr belesen. Die Klöster hatten ja ihre Bibliotheken. Sie hatte Zugang zu den Bibliotheken. Und ich denke, was viel wichtiger war, sie war auch sehr offen in ihrem Herzen und in ihrer Intuition. Und wir wissen, dass sie Visionen hatte, auch wenn das von vielen belächelt wird vielleicht sogar abgestritten wird. Also sie hatte Zugang zu diesem Wissen, zu dieser immerwährenden Weisheit, die eigentlich im Ursprung der Schöpfung, im Ursprung des Göttlichen liegt. Und wir haben diesen Zugang verloren, beziehungsweise trauen uns das gar nicht mehr zu. Und Hildegard hatte da ganz sicher einen besonders guten Kanal nach oben. Und dann war sie mitten im Leben und hat ja gesehen, was aus ihren Anwendungen wird oder was aus ihren Überzeugungen ins Leben fließen kann. Und natürlich war sie sehr gläubig und der Glaube hat sie in all diesem auch bestärkt. Und die Kombination von allem lässt das Mittelalter vergessen.
Also Sie sagen tatsächlich, dass Hildegard durch ihre Visionen auch Einblick in die größere, in die göttliche Weisheit hatte.
Das auf jeden Fall. Und sie beschreibt es ja, sie hatte diese Visionen ja auch erst später. Also das war im Alter von circa 42 Jahren, dass ihr diese Visionen zuteil wurden. Das ist einerseits ein Geschenk und andererseits ist es auch sehr belastend. Das hat sie sehr belastet, denn sie war bescheiden und hat öfters geäußert, wie kann ich als einfaches Weib, wie sie es nannte, in den Genuss dieser Visionen kommen. Und die Visionen hat sie beschrieben, sie sieht dann eben dieses göttliche Licht, und zwar das Licht hinter dem Licht. Also das muss eine gewaltige Kraft gewesen sein. Und dieses Licht, beschreibt sie, eröffnete ihr all die Weisheit über die Zusammenhänge der Schöpfung. Und in ihrem Glauben war sie natürlich sehr gefestigt und dieses dieses Gottesbild, das sie dann auch in ihren Schriften niedergelegt hat, lässt auf diese Zusammenhänge schließen. Deshalb ist sie auch als Kirchenlehrerin, als eine von nur vieren vom Vatikan anerkannt, weil sie eben zusätzliches Wissen oder zusätzliche Bilder ermöglicht hat über diese göttlichen Kräfte und Zusammenhänge, ja.
Sie stellen die heilige Hildegard ja vor allem als Lebenslehrerin vor. Was scheint Ihnen aus Ihren Erkenntnissen besonders aktuell und hilfreich für heute?
Also wir haben zurzeit sehr eine herausfordernde Zeit. Ich denke, geschichtlich betrachtet geht es jetzt wirklich zu groben Veränderungen und Umwälzungen. Und wir haben das Maß verloren als Gesellschaft, als Individuum, im Miteinander, in dieser Globalisierung, wo wir glauben, dass die Welt ein Selbstbedienungsladen ist. Also so hat man manchmal den Eindruck, wir beuten die Erde aus, wir beuten die Menschen aus, wir beuten uns selber aus. Und da ist mir Hildegard immer wieder ein wichtiger Anker, wenn man so will, weil sie die Diskretio, das rechte Maß, so beschrieben hat. Also es scheint auch schon im Mittelalter ein Thema gewesen zu sein, dass diese Diskretio, die ja eine Benediktinerregel ist und auch in anderen Orden Grundlage bildet, dass diese Diskretio immer wieder hergenommen werden kann, um das rechte Maß zu finden, sein eigenes rechtes Maß, auch das Maß im Konsum. Und das ist für mich schon ganz zentral in dieser Lehre. Wenn wir uns besinnen, wenn wir so nach innen schauen, nach den eigentlichen Bedürfnissen, die können wir gar nicht stillen mit dem Konsum, sondern da merken wir umso mehr, dass wir in einer Leere, in einer Traurigkeit hineinkaufen. Und nachdem dieses Loch dann nicht gefüllt wird, erhöhen wir dann einfach die Taktzahl oder wir sehen es auch jetzt mit Urlaub. Die ganze Welt rast um die Welt. Klima ist ein Pseudothema, aber wir rauschen durch die Gegend und konsumieren ohne Ende. Und man sieht es auch, ich war jetzt auch auf Urlaub und man sieht es wirklich an der Fülle der Menschen. Also es wird so sichtbar. Alle haben eigentlich traurige Gesichter und eine enorme Leibesfülle.
Was sagt jetzt Hildegard in dieser Situation? Was stillt wirklich unseren inneren Hunger, diese Sehnsucht nach dem Meer?
Bei ihr ist es natürlich der Glaube. Es ist aber auch, und das ist ein weiterer Punkt, die Verbindung zur Natur. Und ich denke, wer nicht so im Glauben gefestigt ist, da reicht es, wenn er die Natur respektiert, weil sie ja Teil der Schöpfung ist, weil sie ja Ausdruck des Göttlichen ist. Und je mehr wir in dieses Detail schauen, ob das eine Blüte ist, mag es lächerlich klingen, aber die Blüte als solches ist ein Wunder. Und die Vielfalt auf einer schönen Wiese und die Insektenfülle, wenn man sich davon berühren lässt, indem man eben genau schaut. Und das zu Ihrer Frage, es sind die Kleinigkeiten und es ist das Detail. Und wenn wir wieder so nach innen zu den eigentlichen wahren Bedürfnissen schauen, merken wir, dass wir sie mit Konsum nicht befriedigen können. Und es ist ein liebevolles Miteinander. Und das sehen wir auch, wie hart wir miteinander umgehen. Die Zeit ist knapp, man ist so ruppig mit dem anderen, man ist genervt. Die ganze Gesellschaft, wir sehen ja diese Aufgeregtheit bei allen Themen. Ein falscher Satz und ein ganzes Lebenskonzept oder ein ganzes Berufsleben ist mit einer falschen Meldung dann zunichte gemacht. Also sie hat ja die 35 Tugenden beschrieben und Die eine ist eben die Zentrale, die Diskretie, das rechte Maß in allen Lebensbereichen. Und das zweite, die Stärkung der Viriditas. Sie sagt ja, die Farbe, also das Grün ist Kraft und Lebensspender. Und auch die modernen oder scheinbar neuen Methoden propagieren alle den Aufenthalt in der Natur. Wir wissen jetzt das Waldbaden, wir wissen es, wir brauchen ja überall wissenschaftliche Bestätigung. Aber Hildegard hat einfach nur gesagt, erfreu dich an der Schöpfung und umgibt, also dieses sich erden im Umgang mit Pflanzen, auch mit Gemüse. Also es macht einen Unterschied, ob ich meine Gemüse schäle, schneide und dann koche oder ob ich gefrorene Gemüsepfanne einmal den Beutel aufschneide und dann in die Pfanne wirft. Das macht einen Unterschied. Von der Subtilität her, das ist auch so ein wichtiger Begriff bei Hildegard. Das meint die feinstoffliche Wirkung eines Lebensmittels, eines Getränks. Die feinstoffliche Wirkung geht auf unseren seelisch und psychischen Bereich. Und ja, die Leibesfülle allein ist kein Anzeiger für Wohlstand.
Das ist jetzt ein interessantes Stichwort, feinstoffliche Wirkung. Könnten Sie das konkret an einem Lebensmittel zum Beispiel erklären?
Ja, also das ist bei Hildegard im 12. Jahrhundert beschrieben und entspricht eigentlich den Lehren auch der Ayurveda-Lehre oder der TCM. Und das meint, dass ein Lebensmittel, zum Beispiel der Dinkel, das ist ja das Einsteiger-Lebensmittel, wenn man sich mit der Lehre beschäftigt, dass der innerlich wärmt, also gerade Menschen, die leicht frieren oder kalte Füße haben, sind mit dem Dinkel auf der körperlichen Ebene von innen gewärmt und er macht fröhlich. Und das ist spannend, dass sie im 12. Jahrhundert Lebensmittel benennt und auch den Begriff Frohmacher prägt. Also Frohmacher sind zu dem Bohnenkraut, ist zu dem Galgant, also ein Frohmacher ist auch die Maroni. Im Südtirol ist das ja ein ganz beliebtes Lebensmittel. Und gerade in der kühleren Jahreszeit, die ja jetzt kommt, werden diese Lebensmittel reif. Also der Dinkel wird September, Oktober geerntet. Der Kürbis wird jetzt geerntet. Der liegt 5 Monate in der Sonne. Tankt sozusagen Sonnenstrahlen und das ist nicht lächerlich, sondern wir wissen, dass eigentlich das Wertvolle an einem Lebensmittel die Biophotonen sind. Und die Biophotonen werden von der Sonne ausgesandt und im Lebensmittel gespeichert. Und je mehr solche Sonnenstrahlen, Biophotonen das Lebensmittel hat, umso höher ist die Energie, eben auch in einem seelischen Bereich. Ich kann tote Nahrung, leeres Futter zu mir nehmen oder ich kann eben hochwertige Lebensmittel und ich merke dann, ich brauche weniger, weil es wärmt, es sättigt und es macht tatsächlich gute Laune. Also der Begriff Frohmacher, den gibt es tatsächlich nur in der Hildegard-Lehre.
Sie persönlich haben auch so ein Gute-Laune-Rezept oder Lebensmittel?
Also ich esse nur Dinkel als Getreide, zwischendurch einmal ein Finsgerle oder ein Sauerteigbrot, aber sonst ist bei mir wirklich Mehl, gibt es nur Dinkelmehl, Dinkelgrieß, Dinkelflocken. In der Früh das Dinkelhabermus, weil es den Magen wärmt. Das ist auch in anderen ursprünglichen Traditionen immer die Morgenmahlzeit breiig und warm. Und das empfiehlt sie auch. Die erste Mahlzeit des Tages sollte warm und breiig sein mit ein paar Nüssen drin. Und also Rezepte gibt es da zuhauf. Und so bringen wir praktisch den Körper von der Nachtruhe auf Betriebstemperatur. Und das muss nicht gleich beim Aufstehen sein, sondern das kann im Laufe des Vormittags sein, wenn der persönliche Hunger kommt. Das ist auch nicht bei allen Menschen gleich. Wir haben unterschiedliche Konstitutionen. Manche brauchen dringend gleich ein Frühstück, andere erst im Laufe des Vormittags oder gegen Mittag. Und dann habe ich natürlich alle Hildegard-Gewürze täglich. Also ich finde auch, als ich zur Hildegard-Lehre kam, das war so wie ein, jetzt bin ich gelandet. Das ist meine Küche, weil sie entspricht dem, was ich kenne, regional, saisonal. So war es ja früher immer. Also in den Familien bis vor 50 Jahren, bis zu diesem sogenannten Wirtschaftswunder, war die Küche einfach, sie war regional und der Saison entsprechend. Und das hat uns optimal genährt und ernährt. Und ja, mit qualitativ hochwertigem Gemüse und den entsprechenden Gewürzen wird es auch geschmackig. Und ja, ich bin gelandet vor fast 30 Jahren und bei Hildegard geblieben. Also es gibt keinen Grund, da was Neues auszuprobieren. Natürlich probiert man mal. Oder im Urlaub, klar, geht man da auf die jeweilige Küche ein. Aber sonst natürlich Frohmacher und wenn dann die Laune doch sinkt, dann gibt es ja noch andere Mittel bei ihr, Elixiere oder ja, so verschiedene Mischungen.
Also, aber wenn ich Sie richtig verstehe, Hildegard ist nicht nur Küche und Kräuter und Elixiere, sondern ist eine ganzheitliche
Genau,
Lebensweisheit.
also wir könnten das festmachen an den sogenannten sechs goldenen Lebensregeln. Und das ist gerade beim Einstieg in diese Lebenshaltung oder Lebensführung sehr hilfreich. Wobei ich sagen möchte, dass Hildegard das nicht so aufgelistet hat, sondern dass Dr. Herzker, den ich immer gern erwähne, weil er eigentlich der Pionier ist, der das in unserem Raum ja so aufbereitet hat, dass es leicht nachvollziehbar ist. Und er hat aufgrund der Schriften der Hildegard das zusammengefasst. Und wenn Sie möchten, dann kann ich das jetzt kurz in Stichworten
Ja,
auflisten.
ich
Das
glaube, das
wäre,
würde uns interessieren, natürlich, ja.
ja, ich denk, dann hat man eine Vorstellung, was muss ich alles beachten. Und die erste Regel ist Umgang mit den vier Elementen. Das erste deshalb, weil wir ja täglich atmen, weil wir täglich trinken, am besten Wasser, qualitativ hochwertiges Wasser oder daraus hergestellte dünne Tees. Im Südtirol auch ein Glasl Wein, das hat Hildegard nämlich schon geschätzt. Also Flüssigkeit, Wasser, Luft, Feuer, in dem Sinn, dass wir die Sonne durchaus nutzen. Natürlich nicht 8 Stunden an der Sonne braten, aber sehr wohl diese Lichtphotonen oder Lichtquanten tanken, indem wir täglich draußen an der Sonne sind. Und der Umgang mit der Erde, indem wir barfuß laufen oder Gartenarbeit verrichten, wer keinen Garten hat, eben zum Beispiel Gemüse schälen oder sich mit Pflanzen umgibt. Wir wissen, dass Pflanzen die Wohnraumatmosphäre und auch die psychische Gesinnung beeinflussen. Also das wäre praktisch der Umgang mit der Natur, die Viriditas, dass wir diese stärken. An zweiter Stelle wäre dann die Ernährung. Nach den Hildegard-Kriterien, ich habe schon erwähnt, regional, saisonal, gute Qualität und dann vermehrt Dinkel- und Hildegard-Gewürze einsetzen und dann ein paar Sachen auslassen, sagen wir mal auslassen. Das kann aber dann noch jeder nachlesen, weil das steht in den Hildegard-Ratgebern überall drin.
Was lassen Sie zum Beispiel sicher aus? Nur um ein Stichwort zu haben, einen Anhaltspunkt.
Ja, jetzt mache ich mich unbeliebt, oder?
Ja.
Ich lasse aus die Erdbeere. Das mache ich persönlich. Ich habe mich einfach dafür entschieden und ich tue mir leichter, wenn ich mich einmal für etwas entschieden habe, dabei zu bleiben. Das gibt die Richtung vor. Sonst bin ich immer wieder am Überlegen, ja, die schauen jetzt so schön aus oder ja, das wäre jetzt eine Ausnahme. Also ich habe mich entschieden, diese sogenannten Küchentabus, die lasse ich weg. Das ist die Erdbeere, Pflaume, Nektarine. Es gibt ja so viele andere Obstsorten wie Quitte, Mispel, Kornelkirsche. Die kennt man eher weniger, aber meine Küche ist reichhaltiger geworden, nicht ärmer. Dann lasse ich weg, das tut den Südtirolern weh, ich weiß, die Nachtschatten, das ist die Paprika, Tomate, Melanzani. Wenn ich aber in Italien auf Urlaub bin, dann esse ich in dieser Woche diese Nachtschattengewächse. Also das muss jeder für sich entscheiden. Und Schweinefleisch. Also das habe ich aber davor schon nicht mehr gegessen, weil einfach genügend Berichte zum Thema Schweinefleisch leider gehört hat, Aspekt dazu, tut dem Südtiroler weh, ich weiß. Aber ich nehme niemandem was weg, aber wenn jemand kränkelt, Rheuma, Gicht, dann ist halt das schon sinnvoll. Man nimmt das ernst und lässt diese Lebensmittel weg. Zum eigenen Wohl. Also man merkt es ja dann an der körperlichen Veränderung und Schmerzen sind ja nicht so angenehm. Und wenn ich durch richtige Ernährung Gicht und Rheuma in die Bahnen lenke und dazu dann noch die entsprechenden Hildegard medizinischen Heilmittel nehme, also wir können alle gesund werden oder gesund bleiben. Das wäre zum Thema Ernährung. Also das Thema ist unendlich, da können wir einen ganzen Tag lang drüber reden. Und die Gewürze, die sind Galgant, Bertram, Quendel, Isop, das sind so die Klassiker. Auch noch die Cubebe, wenn jemand sehr nervös ist oder gestresst ist. Und die Gewürze, die sind natürlich nicht regional, die kommen aus den Ländern, wo andere Gewürze ja auch herkommen. Dann haben wir das banale Thema Schlaf. Wir sollen ausreichend schlafen. Das lässt sie offen. Die modernen Schlafforscher sagen, alles zwischen 6 und 9 Stunden ist sozusagen normal, weil zu wenig Schlaf auf Dauer die Nerven strapaziert, zu körperlicher Schwäche führt und zu viel Schlaf zu einer gewissen Lethargie führt. Sie propagiert auch das Mittagsschläfchen, 10 bis 20 Minuten. Das ist abhanden gekommen, einfach durch unseren modernen Lebensstil. Ich pflege es und ich pflege es überall, wo ich bin. Und das kann man üben und das kann eine Wiese sein, das kann eine harte Bank sein, das kann der Autositz sein. Und diese 10 Minuten, da regeneriert man so, dass der Nachmittag und der Abend einfach eine andere Qualität hat. Moderne Schlafforschung bestätigt das auch. Und dazu passend die vierte Regel, den Ausgleich schaffen zwischen Bewegung und Ruhe. Also wir haben einfach so viele Couch-Potatoes jetzt. Man bewegt sich nicht mehr, man fährt zur Arbeit, sitzt bei der Arbeit, fährt mit dem Lift dann wieder in die Tiefgarage, mit dem Auto wieder heim und dann auf die Couch. Und da müssten wir einen machbaren Weg finden, dass da Bewegung eingebaut ist. Wir brauchen unseren Körper nicht mehr. Entweder haben wir Extremsportler, Spitzensportler. Das ist der umgekehrte Fehler. Das ist auch nicht gesund. Sie behaupten zwar, dass sie fit und vital sind, aber da steckt ganz viel Coaching dahinter und ganz viel, wo im Normalfall einfach auch nicht notwendig ist. Also auch da die Diskretion, gesundes Maß. Täglich an die frische Luft, täglicher Bewegungseinheit, täglich sich einmal anstrengen für eine kurze Weile und am Wochenende darf es ein bisschen mehr sein. Der fünfte Punkt betrifft die körperliche Ebene, das Thema Fasten. Sie empfiehlt das Fasten für den gesunden Menschen 1 bis 2 Mal im Jahr, aber auch für kränkelnde oder schwächelnde Menschen. Sie empfiehlt das gemäßigte Hildegard-Fasten, das strenge Fasten nur sozusagen unter optimalen Bedingungen und das strenge Fasten, das Saftfasten, niemals für hochmütige Menschen. Und das finde ich so typisch Hildegard, weil sie sagt, die werden dadurch noch hochmütiger. Und das hat schon was, wenn man Menschen beobachtet, ich leite ja Fastengruppen, die Hochmütigen, das ist ganz was Besonderes. Ja, das ist ja nichts dabei und ich kann das und was du da für ein Problem damit hast. Also sie empfiehlt das Brotfasten, das Gemäßigte, praktisch für alle, außer dann für alte, schwache Menschen und Kleinkinder.
Wie lange dauert so ein Fasten und worin besteht es kurz gesagt?
Es dauert 2 Tage Abfasten, 6 Tage das eigentliche Fasten und dann 2 Tage wieder sanft aufbauen. Also ein Zyklus von 10 Tagen. Und das Abfasten und Aufbauen, das ist ganz einfach, indem man einfach auf Alkohol, Kaffee und Fleisch verzichtet. Alles andere dürfen wir noch. Also das ist überhaupt nicht streng. Und das zentrale Fasten ist das sogenannte Brotfasten. Da essen wir Dinkelbrot 3-mal täglich. Und zwar so viel, bis unser eigener Körper oder unser eigener Kopf sagt, eigentlich ist es genug. Und das kann dann variieren. Vielleicht ist der 2. Tag der, wo man noch viel isst und Grießsuppe dürfen wir auch essen, also Dinkelgrießsuppe und Dinkelbrot, so viel wir wollen. Und das pendelt sich ein. Und am 5. Tag ist die Suppe schon so langweilig, dass wir merken, naja, also der halbe Teller reicht auch. Hunger ist es nicht, weil wir es dazu trinken, weil wir dazu Herzwein nehmen, damit eben der Kreislauf stabil bleibt, damit die Laune stabil bleibt, weil der Herzwein, der unterstützt auch den Humor und die Psyche. Also ich habe bisher circa, also gut 2.500 Menschen begleitet und niemand hat abgebrochen. Also es ist ein Beweis, dass es möglich ist. Wobei es in der Gruppe einfacher geht, aber auch in meinem Fastenbuch ist eine Anleitung drin, wie man alleine fastet oder sich vernetzt mit einer Freundin oder mit Kollegen. Es fasten auch Männer, aber es ist in erster Linie natürlich ein Frauenthema. Ernährung, Gesundheit, Beziehung, das ist meistens Frauenthema. Noch. Es ändert sich. Passend zum Fasten, weil es ja ein Ausleitungsprozess ist, sind verschiedene Kuren. Und da erwähne ich vielleicht 2, 3 wichtige. Die erste ist die Maikur oder die Wermutkur. Die haben Hildegard Freunde jetzt gemacht vom Monat Mai bis Oktober. Also das mache auch ich seit 30 Jahren, jedes Jahr. Das ist so Gesundheitsvorsorge, Immunstärkung, die Organe werden gestärkt und man erkrankt weniger und wenn man erkrankt, regeneriert man sich schneller. Als zweite Kur wäre die Birnbreikur, die machen wir auch beim Fasten oder zur Darmsanierung. Das ist, wie der Name sagt, tatsächlich Birnen, ein bestimmtes Pulver und Honig. Und zudem müssen wir nicht fasten. Das nehmen wir über einen Zeitraum von 3 Wochen bis maximal 3 Monate. Morgens ein Löffel und mittags 2 und abends 3. Steht aber dann auch genauer im Buch. Und noch eine schöne Kur ist die Wasserlinsenkur. Die bringt so den Hormonhaushalt in Ausgleich und wirkt auch auf die Psyche. Also wenn jemand so das Gefühl hat, ich kann mich nicht entscheiden und mein Beruf gefällt mir nicht, aber sollte ich, ja, dann bekommt er dadurch Klarheit und auch durch vielleicht 1 Woche Fasten. Also wir wissen, dass das Fasten die geistige Frische hervorbringt, weil wir einfach nicht nur mit dem körperlichen Verdauen beschäftigt sind oder mit der Sorge, was wir jetzt heute Abend essen oder morgen Mittag kochen, sondern es ist die Dinkelgrießsuppe und es ist das Dinkelbrot. Und dann kommen wir zu den eigentlichen Themen und dann werden wir auch entscheidungsfähiger. Also Fasten. Und dann die Wasserlinse. Wasserlinse reguliert aber eben auch gerade in den Wechseljahren den Hormonhaushalt. Also das sind jetzt 3 von mehreren Kuren, die zur Ausleitung dienen. Und der sechste Punkt, und das ist nicht der unwichtigste, aber er wird halt, wenn man sich mit Hildegard beschäftigt, meistens ist der Einstieg über die Küche. Also da kommt sie praktisch über die Hintertür in die Küche hinein, über die Gewürze. Und dann merkt man, aha, aber eigentlich fehlt noch was. Ich spüre so einen inneren Zug oder so eine innere Sehnsucht. Das kann ja nicht alles sein, da dieses Kreisen um meine Optik oder um meine Gesundheit, sondern die Sehnsucht geht ja nach innen. Und dann kommt das Thema Spiritualität und Glaube. Und bei ihr ist es natürlich der katholische, der christliche Glaube, aber das beinhaltet auch Meditation, Kontemplation, die Beschäftigung mit den Schriften. Das muss nicht die Bibel sein. Wer da keinen Zugang hat, ich meine, Südtirol ist ja doch ein sehr katholisches Land, aber die Jungen sind vielleicht nicht mehr, die holt man vielleicht nicht mehr ab. Aber es gibt ja schon die Erfahrung, es gibt etwas Höheres und ich hätte gern Zugang zu diesem Höheren, zu dieser Schöpfung. Und da gibt es auch genügend Möglichkeiten, Meditation, Kontemplation, Bücher, die ja auch in den Buchhandlungen, da gibt es große Auswahl.
Also Hildegard, merke ich, hat irgendwie eine große Weite auch. Sie will uns gewissermaßen
Genau.
nicht katholisch kriegen. So, wenn man es
Hätte sie schon gern, hätte
hätte
sie
sie
schon
schon
gern.
gerne.
Also ich bin jetzt sozusagen die moderne aus, ich lege es sehr modern aus. Werde dafür natürlich auch kritisiert von den sehr katholischen Hildegard-Anhängern. Aber ich denke, da dürfen wir schon mit der Zeit gehen. Und wer dann eben nicht mehr abgeholt werden kann, ich weiß nicht, was Hildegard heute, wie sie heute die Menschen abholen würde. Aber ich denke, so spirituelle Zentren wären vielleicht denkbar, dass sie eins gegründet hätte, dass sie dieses Licht hinter dem Licht, dass sie das auch in allen Religionen sieht. Der Mensch macht aus der Religion so ein enges Korsett. Aber das Licht, das sie sah hinterm Licht, das leuchtet durch alle Religionen durch. Oder das leuchtet auch ohne Religion, wenn ich Respekt vor der Schöpfung habe. Und wenn ich die Schöpfung respektiere, dann sehe ich ja den großen Schöpfer dahinter. Das alles ist ein Wunder. Wenn wir Pflanzen betrachten, wenn wir Tiere betrachten, dieses Wunder ist von Menschen nicht machbar. Da gab es einen großen Schöpfer dahinter. Und das ist schon eine Art der Spiritualität. Und da muss ich ja vor Ehrfurcht und Ehrerbietung den Kopf neigen. Und das ist tiefer Glaube in meiner Auslegung. Ich weiß nicht, ob jetzt alle mit der Interpretation eine Freude haben, aber vielleicht haben auch ein paar gerade deshalb eine Freude. Also es ist immer ein Abwägen.
Ja, ich sehe Sie geradezu strahlen, wenn Sie von
Genau,
Hildegard sprechen.
genau.
Ja, also Sie strahlen eine richtige Freude aus. Ich wollte noch mit der persönlichen Frage abschließen. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind bei Hildegard gelandet und wussten, das ist es. Wie sind Sie denn bei Hildegard gelandet und wie könnte jemand, der sich jetzt vielleicht dafür interessiert, bei Hildegard landen? Wie war es bei Ihnen
Ja.
persönlich?
Also es war am Anfang widerspenstig. Also es war nicht einfach, weil mir ihre alten Schriften, die wurden mir von einer älteren Dame zugetragen. Also ich glaube ja auch an die Führung von oben, an die Fügung. Und von einer älteren Dame, die hat mir die Originalliteratur gegeben, zweimal. Und ich habe sie ihr zweimal zurückgebracht und gesagt, mit dieser Sprache heutzutage kann man gar nichts mehr anfangen. Das ist Mittelalter, so wie sie am Anfang gesagt haben, oder? Und dann hat sie gesagt, ja, also ich mache einen Brotbackkurs, dann kommst du zum Brotbackkurs. Und da habe ich gemerkt, gespürt, und darauf kommt es an, dass diese Gewürze, die in diesem Brot waren und der Dinkel, dass der anders genährt hat, dass das eine andere Art von Erfüllung war. Ich war nicht nur satt, ich war erfüllt. Und dann habe ich ihr das rückgemeldet, hat sie gesagt, ja du, dann probier, da gibt es eine Kurswoche im Tessin und da könntest du teilnehmen. Da ist am Vormittag sind Vorträge, Nachmittag ist frei. Dann haben wir gedacht, also gut, Tessin ist eine schöne Gegend, wenn mir die Vorträge nicht gefallen, dann habe ich den ganzen Tag frei. Und dann hat mich der erste Vortrag von der Dame hat mich so gefesselt, und ich habe dann wirklich umgestellt nach und nach, weil ich gemerkt habe, es ist nicht so fremd, es liegt in der Kultur, es ist regional, es wirkt, ich spüre es, die Elixiere wirken, der Humor wird tatsächlich angekurbelt, und habe dann meinen Garten, ich habe das Glück, dass ich selber einen Garten habe, habe den umgestellt. Also als erstes die Erdbeeren raus, dann keinen Lauch mehr angebaut, und so bin ich hineingewachsen und habe natürlich die ganzen Bücher gelesen und hatte das Glück, dass eine Freundin mit auf den Weg gegangen ist. Das war die Brigitte Schmiedle damals. Dann haben wir gemeinsam gelernt und haben gemeinsam das erste Buch geschrieben im Eigenverlag, weil uns kein Verlag wollte. Damals. Jetzt ist ja die Tirolia, aber damals haben wir im Eigenverlag in voller Überzeugung in 3 Monaten 3000 Bücher verkauft. Und ja. So ist es geblieben und jetzt sind es 30 Jahre und eins ist zum anderen gekommen und ich möchte es nicht mehr missen.
Und
Und wie
immer noch
landet
mit
man?
Begeisterung, wie ich
Immer
sehe.
noch, immer noch, ja. Ja. Wie kommt man dazu? Wahrscheinlich über die Küche, dann über eine Fastenwoche, wo man merkt, es ist so wohltuend und man merkt, ich brauche tatsächlich nicht viel. Und dann durchs Lesen der Bücher. Und das können jetzt ja durchaus ja, meine Bücher sein, da darf ich jetzt Werbung machen, weil es aufbereitet ist, weil es leichter verständlich ist und weil es mit der heutigen Lebenssituation zu tun hat. Also gerade das neue Buch über Gesundheit, da habe ich extra Kapitel jetzt drin für Frauen. Also auch diese Verantwortung würde übernehmen und diese Hilfe zur Selbsthilfe, die möchte ich ja vermitteln, weil wir delegieren alles. Wir delegieren unsere Verantwortung. Wir delegieren an Konzerne die Herstellung der Lebensmittel. Wir delegieren die Sorge um unsere Gesundheit an Fachärzte, die auch überfordert sind, weil sie nur mehr in ihrem Fach Kompetenzen haben, aber das große Ganze nicht mehr sehen. Und Hildegard sieht den Menschen als Ganzheit. Und es geht um eine gesunde Lebensführung und nicht darum, dass ich jetzt ein einzelnes Symptom wegbekomme, sondern das Symptom zeigt mir ja, es stimmt ganzheitlich nicht. Also schau auf deinen Lebensrhythmus, schau auf deine Lebensfreude. Das ist noch ein wichtiger Punkt bei Hildegard. Sie betont immer wieder die Lebensfreude. Das ist Lebenselixier und Lebensbarometer. Und für mich ist es wirklich eigentlich schon ein Leben lang, und darum bin ich gelandet bei Hildegard. Wenn wer etwas keine Freude mehr gemacht hat über eine längere Zeit, dann war es auch nicht mehr richtig. Dann hab ich die Arbeit gewechselt, weil es war wahrscheinlich genug, was ich dort gelernt habe oder einbringen konnte. Und dann hat mich die neue Aufgabe wieder gefordert und die Freude kam wieder, was Neues zu lernen.
Also die Freude ist ein wichtiges Stichwort auch
Genau,
für
ein
Hildegard.
Lebenselixier. Ja, genau. Bei ihr, nicht
Gut.
nur bei mir, bei ihr,
Ja.
wortwörtlich.
Gut, dann wollen wir hoffen, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch durch diese Anregungen hin zur Freude kommen. Ich danke Ihnen, Frau Bregenzer, so ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Es war wirklich sehr viel drinnen. Wenn Sie das zum Nachlesen haben möchten, ich empfehle sehr das Buch Einfach gesund von Frau Brigitte Bregenz. Das ist wirklich im Tiroler Verlag erschienen, ein wirklich sehr gehaltreiches Buch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit und ich wünsche Ihnen ganz einfach weiterhin viel Freude, auch mit der heiligen Hildegard.
Vielen Dank auch Ihnen.
Zum Abschluss des heutigen Sonntags darf ich Ihnen noch einige Überlegungen mitgeben zum Evangelium, das an diesem Sonntag in der Kirche vorgelesen wird. Der Text stammt aus dem Markus-Evangelium und die Szene kennen wir ja. Jesus ist von seinen Jüngern umringt und er stellt ein Kind in ihre Mitte. Und dann kommt der markante Satz: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Nun, Kinder in den Mittelpunkt stellen, damit tun wir uns heute ja nicht schwer. Eher stehen sie zu oft und zu sehr im Mittelpunkt. Vor kurzem ist mir da ein Buch mit dem Titel »Die Rotzlöffelrepublik« untergekommen. Darin beschreibt eine Erzieherin, welcher Wahnsinn sich täglich im Kindergarten abspielt. Kinder, die sich als kleine Tyrannen aufspielen und ständig im Mittelpunkt stehen, spielen dabei eine ganz wichtige Rolle. Wir kennen das ja. Warum stellt Jesus also ein Kind in die Mitte? Nun, um diese Szene und seine Aussage richtig zu verstehen, müssen wir wissen, wer Kinder zur Zeit Jesu und in seiner Umwelt waren. Im großen Unterschied zu heute galten Kinder in der Antike erschreckend wenig. Sie waren so etwas wie ein lebender Besitz der Familie, wie ein Gegenstand. Sie konnten zum Beispiel in fremde Häuser verliehen werden und mussten etwa bei Gastmählern niedrige Dienste verrichten, etwa den Gästen die Schuhe ausziehen. Da stellt Jesus also nicht einen putzigen Buben oder ein liebes Mädchen in den Mittelpunkt, sondern einen Menschen, der oft übersehen wird, der nichts zu sagen hat, kaum etwas gilt, der anderen dienen muss. Und was ich an diesem Evangelium jetzt besonders spannend finde, Jesus stellt das Kind in die Mitte seiner Jünger, also seiner engsten Mitarbeiter, seiner Verantwortungsträger. Ein Kind aufnehmen heißt also für diese Leute im Team Jesu, ihr Amt und ihre Macht so ausüben, dass sie den Kleinen, Unbedeutenden, Überhörten und Übersehenen dienen und helfen. Um diese Grundhaltung muss sich aber nicht nur die sozusagen Chefetage der Kirche bemühen, sondern sie gilt auch für jede Christin und jeden Christen. Eine Anregung also für heute: Schenken Sie einem Menschen Aufmerksamkeit, der sonst gerne übersehen wird. Es könnte ein göttlicher Moment werden. Vielleicht können Sie mit diesem Gedanken zum heutigen Evangelium etwas anfangen. Wie immer danke ich an dieser Stelle für Ihr Interesse und wir hören uns hoffentlich in einer Woche wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.
Martins Sondertag. Was Gutes zum Sonntag.